Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Es hat sich schon länger angedeutet. Nun hat das Unternehmen dem Betriebsrat mitgeteilt, mehrere VW-Werke könnten hierzulande geschlossen werden. Außerdem soll den Mitarbeitern ein harter Sparkurs verordnet werden. 10% Lohnsenkung drohen. Außerdem spricht man von Nullrunden bei Lohnverhandlungen für die Folgejahre. VW ist durch jahrelanges Missmanagement, sagen wir es gleich frei heraus, in die Krise geraten und soll nun auf dem Rücken seiner Belegschaft wieder wettbewerbsfähig gemacht werden.
Nun steht VW ja nicht ganz für sich alleine, sondern VW ist ja wirklich einer der wichtigsten Repräsentanten der sogenannten sozialen Marktwirtschaft. Ja, wir haben ja einen echten Exportschlager des ehemaligen Exportweltmeisters. Wir haben verhältnismäßig hohe Löhne in diesem Unternehmen. Und deshalb wollen wir uns mal über diesen Wolfsburger Autobauer hinaus fragen, ist dieses deutsche Erfolgsmodell nicht generell am Ende? Denn nicht nur bei VW kriselt es, auch die Wachstumsquoten sehen alles andere als gut aus. Man muss sich vorstellen, man freute sich ja vergangene Woche darüber, dass es hieß, die Wirtschaft sei doch noch gewachsen im dritten Quartal. Und zwar um 0,2%, aber wohlgemerkt im Vergleich zum Vorquartal. Und da hatte man ja ein Minuswachstum von minus 0,3%. Also man ist eigentlich immer noch etwas schwächer als vor einem Jahr dran. Aber ja, immerhin geht es wieder einen kleinen Ticken bergauf über. Sowas freut man sich schon hierzulande. Ja? Und in dieser Gemengelage mit so schlechten Wachstumsquoten kommt dann Christian Lindner mit einem Papier um die Ecke, das Deutschland noch unsozialer machen soll und vielleicht sogar die Koalition sprengen könnte. Und all das wollen wir heute besprechen. Aber erst kommt ein Hinweis, der auch unsere Community sehr interessieren dürfte. Werbung.
Diese Folge wird präsentiert vom linken Medienkollektiv Studio Rot. Rechte Alternativmedien haben bekanntlich Aufwind. Umso wichtiger ist es, dass es unabhängige Gegenprojekte von links gibt. Studio Rot produziert mehrere Podcasts mit Analysen zum politischen Zeitgeschehen. Demnächst sollen auch eigene Recherchen dazukommen. Das Projekt wurde unter anderem von unserem Freund Jean-Philippe Kindler gegründet und von Lenzi Schmidt, mit der du, Ole, nun auch einen gemeinsamen Podcast hast.
Völlig richtig. Lenzi und ich, wir sprechen alle zwei Wochen in dem Podcast Das gute Leben mit Lenzi und Ole darüber, was zum guten Leben dazu gehört und wieso es so oft scheitert. Es geht mal um Politisches, mal um Privates. Wir betrachten das Ganze als eine Art linken Laber-Podcast mit Niveau. Die ersten zwei Folgen sind nun überall kostenlos erschienen, wo es Podcasts gibt. Und wer Studio Rot finanziell unterstützt, der kann dann auch die Bonusfolgen mit Lenzi und mir sowie alle anderen Bonusinhalte des Kollektivs hören. In der neu erschienenen Bonusfolge von Lenzi und mir geht es in diesem Monat um Dating- und Beziehungstipps. Alle Links zu Studio Rot findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
VW steht derzeit schlecht da. Zwar fährt das Unternehmen weiter nominell hohe Gewinne ein, diese sind jedoch im Vergleich zum Vorjahr massiv gesunken. Im dritten Quartal 2024 gab es im Vergleich zum Vorjahresquartal 42% weniger operativen Gewinn. Nach Steuern beträgt das Minus sogar mehr als 60%. Hierfür werden dann mehrere Gründe angegeben. Erstens die Restrukturierungskosten, die im letzten Quartal 2,2 Milliarden Euro betragen haben. Zweitens der Verlust auf dem chinesischen Markt. Der ist ja ganz erheblich. Zum ersten Mal seit 2012 konnten weniger als 3 Millionen VW-Fahrzeuge in China verkauft werden, während chinesische E-Auto-Hersteller den heimischen Markt dominieren und ja auch auf deutschen Straßen häufiger zu sehen sind. Hier sind sie noch lange nicht dominant, aber man sieht sie schon und man sieht auch gerade an den großen Sponsorings, dass man auf Angriff setzt.
Ja, und wir hatten schon vor 2 Wochen gesprochen über verschlafene Innovationen in Deutschland, über die verpasste Energiewende, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und gerade diese macht sich nun besonders bemerkbar. Aber fangen wir von Anfang an. Worin genau besteht denn nun eigentlich das Versäumnis im Falle VW? Es geht es wirklich nur um die Form des Antriebs, also dass Deutschland in der E-Mobilität hinterherhinkt? Oder geht es nicht vielleicht sogar um viel mehr? Die Mobilitäts- und Gewerkschaftsexperten Jörn Böwe und Johannes Schulten schreiben dazu in den Blättern für deutsche und internationale Politik, Eigentlich haben wir es in der Automobilindustrie nicht mit einer, sondern mit zwei Transformationen zu tun. Die Autohersteller müssen ihre Flotten nicht nur dekarbonisieren, sondern sie müssen auch Software und Elektronik der Autos an die rasanten technischen Entwicklungen und die sich dadurch radikal wandelnden Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden anpassen.
Das betrifft nicht nur VW, sondern die gesamte europäische Autoindustrie. Ein Problem ist die Rückständigkeit, wenn es um elektrische Antriebe geht. In China wurde das E-Auto gefördert und man hat versucht, ganz aktiv Verbrenner aus den Städten zu bekommen, hat also dort sehr stark investiert. Man hat dieses große Smog-Problem in China gehabt. Man wusste, man muss jetzt sehr schnell handeln und hat das auch gerade nach der Finanzkrise 2007, 2008 begriffen, dass man jetzt investieren muss. Das ging dann auch einher mit einem Ausbau der erneuerbaren Energien und der E-Ladeinfrastruktur. Kurz zusammengefasst, es wurde staatliche Industriepolitik betrieben, die große Fortschritte in der Produktion von E-Autos überhaupt erst lohnenswert gemacht hat. Wenn es keine Ladeinfrastruktur gibt, will natürlich auch niemand ein E-Auto. Dem ist man in China planvoll begegnet.
Und man sieht bereits, hierzulande geht das staatliche und das privatwirtschaftliche Versagen Hand in Hand. Man hat hier die Energiewende völlig verschlafen, das rächt sich nun. Und dadurch, dass der Staat die grüne Wende lange Zeit eher blockiert hat und immer gehofft hat, man kann sich so weiter durchwursteln mit dem, worin man ohnehin schon gut ist, da ist es dann ja auch wenig verwunderlich, dass die Privatwirtschaft lange Zeit zu zögerlich war bei der Entwicklung neuer Technologien. Das heißt, in Deutschland hat man lange Zeit darauf gesetzt, das Verbrenner aus immer weiter zu verzögern. Auch jetzt gerade keimen diese Diskussionen wieder auf, da kommen wir am Ende der Folge sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Und man hat sich also an eine Technologie geklammert, die woanders schon lange ins Abseits gestellt wurde. Ja, also in China, was ja einfach der wichtigste Handelspartner ist. Deutschland ist ein Exportland. Gerade da hätte man ja feststellen müssen, okay, das ist eine Katastrophe, an diesem Kurs festzuhalten. Man hat dann ja auch irgendwann versucht, gegenzusteuern, aber es war halt einfach viel zu spät. Und das heißt, diesen chinesischen Vorsprung im Bereich Ladeinfrastruktur oder auch Batterien kann Deutschland nun kaum noch aufholen. Also von 2018, um das nochmal klar zu machen, bis ins Jahr 2022 wuchs die Zahl der öffentlichen Ladesäulen jährlich um 46,7% in China.
Bis Ende Juni 2023 stieg die Gesamtzahl auf über 10,2 Millionen Ladesäulen und davon sind 3,4 Millionen dann öffentlich. Wenn wir das jetzt mal mit Deutschland vergleichen, da gab es dann 2023 zum ersten Mal den Fall, dass die Marke von 100.000 öffentlichen Ladepunkten überschritten wurden. Und damit ist natürlich klar, dass man an vielen Orten, gerade in den ländlichen Regionen in Deutschland, aufgeschmissen ist noch mit dem E-Auto, wenn man nicht ein Eigenheim besitzt und dort eine E-Ladestation hat. Und da sehen wir also, dass da...
Aber auch dann braucht man ja auf längeren Wegen vielleicht...
Genau, das kriegt man dann mit Tankstellen natürlich geregelt, aber nun haben ja jetzt nicht alle Leute ein Eigenheim und dann auch nochmal das Geld, um diese Ladestation dort zu installieren. Auch das ist ja nicht billig. Also man sieht hier, wenn staatlich sowas nicht geplant wird, dann funktioniert das nur in Großstädten und sonst eher nicht. Liberale haben sich damit gründlich blamiert. Wenn sie vertrauen darauf, dass das schon durch den Markt entsteht. Nein, Konsumenten fragen sich natürlich, ist das für mich sinnvoll, ein E-Auto zu kaufen oder bekomme ich dann Probleme beim Laden? Und sobald dieses Problem da ist, also das, was das Auto ja eigentlich verspricht, so etwas wie Unabhängigkeit, wenn dieses Versprechen nicht mehr eingelöst wird, dann nimmt man natürlich Abstand davon.
Und jetzt haben wir wirklich Faktor 100 hier, ne? Also 10,2 Millionen Ladesäulen versus 100.000. Also das ist mehr als 100 mal so viel. Klar, China hat auch eine deutlich größere Bevölkerung, aber nicht annähernd das, ne? Also selbst wenn man das mit der Bevölkerung in ein Verhältnis setzt, heißt es ja immer noch 5-6 mal mehr Ladesäulen pro Kopf.
Ja, jetzt muss man sagen, das sind öffentliche Ladesäulen jetzt nur in Deutschland gezählt. Es gibt natürlich auch viele private Ladesäulen. Es tut sich auch etwas, auch aufgrund von Verordnungen, dass dann größere Unternehmen, die Parkplätze haben, natürlich auch E-Ladestationen installieren müssen. Also auch auf diesem Wege wird etwas getan, aber das geht selbstredend viel zu langsam und man wird diese E-Mobilitätsziele, die man sich mal gesetzt hat, so auf keinen Fall erreichen. Und wenn jetzt in Deutschland gefordert wird, dass man doch eigentlich neue Richtwerte braucht, mehr Regularien auch braucht, um das auf den Weg zu bringen, dann rufen Liberale sofort, das ist Gängelung und wir brauchen Innovation statt Verbote. Da kann man ja sagen, ja, die Innovationen sind ja da. Jetzt müsste man ja nur schauen, wie kriege ich die Innovation wirklich auf die Straße und an die Konsumenten gebracht. In China können wir sehen, Verbote im Verbund mit kluger Industriepolitik führen dann zu großen Innovationen. E-Autos sind nun relativ günstig. Auch hat man ja auf so eine vertikale Integration gesetzt. Also große Teile der Produktionskette finden in einem Unternehmen statt. Und man hat nicht mehr diese irrsinnig langen Lieferketten. Und so hat man durch die Produktion von E-Autos auch ordentliche Effizienzgewinne erzielen können.
Also um das nochmal richtig zu stellen, du hast völlig recht, ich habe eben die gesamten Ladesäulen mit den öffentlichen verglichen. Aber selbst wenn man die öffentlichen miteinander vergleicht, dann hat China ja 3,4 Millionen, Deutschland 100.000, also 34 mal so viel. Bei einer 17 mal so großen Bevölkerung heißt es, die Dichte pro Kopf ist quasi doppelt so hoch.
Ja.
So. Und das ist jetzt wirklich auch eine nachholende Entwicklung, kann man sagen. Ja, Deutschland war ja eigentlich mal führend im Thema Automobile. Das könnte sich also noch durchaus verschärfen die kommenden Jahre. Und ein anderes Problem, über das deutlich weniger gesprochen wird als über die E-Ladeinfrastruktur, ist die Software und Elektronik der Autos. Und da wollen wir noch einmal Böwe und Schulten zitieren. Das Problem der alten Automobilindustrie im Allgemeinen und der deutschen im Besonderen, sie kann Verbrennungsmotoren, Einspritzpumpen und Bremssysteme. Doch das Geld wird inzwischen mit Batteriezellen, Software und Halbleitern verdient. Wer hier mitmischen will, muss mit globalen Schwergewichten wie Nvidia, Google, Amazon Web Service, Huawei oder dem chinesischen Batterieweltmarktführer CATL konkurrieren. Die Traditionalisten bei uns haben den E-Antrieb verpennt. Das wiegt schwer. Aber noch schwerer wiegt, dass sie die Digitalisierung verschlafen haben. So die nüchterne Feststellung eines Betriebsrats eines großen europäischen Autoherstellers.
2020 ließ VW eine eigene Softwareeinheit gründen, die CARIAD. Der VW-Chef Herbert Diess damals verstand das Problem und brachte es auch auf ein markiges Motto, Tech oder Tod. Von 10% auf 50% sollte der Teil der selbstentwickelten Software steigen. Damit wollte man das Unternehmen den wachsenden Ansprüchen der Konsumenten dafür fit machen, wollte den Konsumenten entgegenkommen. Die technologischen Gadgets und Entertainment-Funktionen, die werden ja mittlerweile als selbstverständlich angesehen, wenn man sich einen Neuwagen kauft. Auf dieser Tech-Messe in San Francisco zum Beispiel, sonst wo ist man sich ja längst einig, das neue Entertainment findet im Auto statt. Natürlich, irgendwann soll die Vision dahin gehen, man setzt sich ins Auto, das fährt von selbst und dann kann man sich den neuesten Marvel-Film ansehen oder vielleicht auch einen guten Film. Jedenfalls ist das etwas, was ganz oft schon gesagt wurde. Das konnte man wirklich in den Zeitungen 2016, 17 laufend lesen schon. Das Auto ist ein Computer auf Rädern. Und so muss auch verstanden werden und gleichzeitig ein Entertainment-Vehikel, in dem man sich bewegt. Das Projekt CARIAD war also auch ein Versuch, mehr vertikale Integration zu erlangen. Heute, 4 Jahre später, gilt das Projekt jedoch als gescheitert. Stattdessen muss teuer zugekauft werden und in Joint Ventures mit anderen Unternehmen investiert werden. Und so können wir schon mal ein Zwischenfazit ziehen. VW ist im Hinblick auf Motoren, Mikroelektronik und Software der Konkurrenz unterlegen, besonders wenn wir auf China blicken. Und damit ergibt sich ein riesiges Problem. China war der wichtigste Absatzmarkt, um ein Vielfaches bedeutsamer war China als das gesamte Europa. Und man denkt eigentlich, wie kann es sein, wenn man da seinen wichtigsten Absatzmarkt hat, dass man dort nicht schaut, was geschieht, dass man dort konkurrenzfähig ist.
Und das dürfen nun natürlich, wie könnte es anders sein im Kapitalismus, die Mitarbeiter ausbaden. Ja. Laut Betriebsrat stehen mindestens 3 von 10 Werken in Deutschland auf der Kippe. Es wurde bislang nicht verraten, um welches sich handelt. Es gibt also unzählige Arbeitsplätze bei VW und natürlich auch in den Zuliefererbetrieben, die bedroht sind. Ja, man spricht da von Zehntausenden Jobs, die wegfallen könnten. Und jetzt tobt natürlich der Arbeitskampf. Also während die IG Metall zuletzt eigentlich substanzielle Lohnerhöhungen durchsetzen wollte, fordert der Vorstand von VW nun sage und schreibe 10% Lohnsenkung. Ja, 10% Lohnsenkung müssten die Mitarbeiter sich gefallen lassen, um die Hälfte des Finanzierungsloches zu stopfen. Und außerdem soll es dann noch Nullrunden geben in den 2 Folgejahren. Es soll dazu kommen, dass Boni für langfristige Mitarbeiter gestrichen werden. Auch das ist ein Versprechen, das das Unternehmen seinen Mitarbeitern lange gegeben hat. Ja, wer lange dabei ist, der bekommt dann quasi eine besondere Gratifikation. Das hieß zum Beispiel, wenn man 25 Jahre lang bei VW war, bekam man einen Bonus von 1,45 Monatsgehältern. Und nach 35 Jahren gab es sogar 2,9 Monatsgehälter. Also da hat man dann quasi fast 3 Monatsgehälter zusätzlich bekommen, war also bei 15 Monatsgehältern im Jahr plus ja nochmal andere Gratifikationen, die dann noch dazukommen können. Und solche Zahlungen sollen nun eingestellt werden.
Du erinnerst dich, vor wenigen Wochen haben wir uns mit der Frage befasst, ob Unternehmen wirklich soziale Verantwortung für ihre Mitarbeiter empfinden. Unsere These war, dass sich Unternehmen in Wahrheit überhaupt nicht für das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter verantwortlich sehen, sondern dass die Profitabilität über allen anderen Zielen steht. Nun können wir das sehr exemplarisch bei VW sehen. Gekürzt wird natürlich nicht bei Managern oder Anteilseignern, sondern zuallererst bei der Belegschaft. Das wurde auch sofort skandalisiert, denn erst im Juni schüttete die Volkswagen AG 4,5 Milliarden Euro an Aktionäre aus. Zum Vergleich, die vom Vorstand geforderte Einsparung bei den Löhnen würden 2 Milliarden Euro bringen. Da könnte man ja nochmal genauer nachrechnen, wo man noch sparen könnte. Da kann selbstverständlich die kritische Frage aufkommen, ob man nicht auch bei den Dividendenausschüttungen sparen könnte, anstatt bei den Mitarbeitern. Ganz so einfach ist es aber nicht, denn erstens gehören zur Volkswagen AG nicht nur die Kernmarke VW, sondern auch andere Autohersteller wie Seat, Skoda, Porsche und Lamborghini. Die Dividendenausschüttung der gesamten Volkswagen AG lässt sich also nicht sonderlich gut mit den Lohneinsparungen von nur einem dieser Unternehmen vergleichen. Zweitens könnte die Volkswagen AG den eigenen Börsenwert stark dadurch beschädigen, wenn sie ankündigen sollte, in Zukunft deutlich geringere Dividenden auszuzahlen. Das könnte wiederum die Krise verstärken. Also Aktionäre sagen dann, naja, wenn ich künftig kaum Dividende bekomme und das Unternehmen sowieso jetzt gerade viele Restrukturieren vorzunehmen hat, dann könnte die Aktie uninteressant für mich werden und dann droht natürlich, dass viele verkaufen. Wenn man also die Krisenauswirkungen nicht einseitig zulasten der Arbeitnehmer verteilen will, bräuchte es eine sehr geschickte Kommunikation und tatsächlich die langfristige Aussicht auf Erfolg. Danach sieht es aber derzeit wenig aus, denn das wissen wir auch von der Börse. Wenn es diese Aussicht tatsächlich gibt, dann kann es sehr lange dauern, bis das realisiert wird, aber die Aktionäre glauben daran. Wir sehen ja, wie andere Aktien, die von Unternehmen sind, die eigentlich noch nicht so viel geliefert haben, enorme Bewertungen an der Börse haben. Aber da ist natürlich ein Zukunftsversprechen mit verbunden. Momentan sieht die Zukunft da bei VW eher düster aus.
Ja, und man ist ja dann doch überrascht eigentlich, wie wenig da der Aktie passiert ist die letzten Tage. Das liegt aber wahrscheinlich auch einfach daran, dass es bereits seit Jahresbeginn einen Kursverlust von über 20% bei der Volkswagen AG gab. Das wird dann wahrscheinlich schon der Grund dafür sein, dass deshalb diese Woche in Anführungszeichen nur so 2% der Kurs gefallen ist. Aber das lag halt daran, dass es schon absehbar war für viele Aktionäre, dass es nach unten geht und dass dieser Trend sich bereits im letzten halben Jahr dann sehr deutlich gemacht hat. Und all diejenigen, denen das Schicksal der Belegschaft nun wichtig ist, all diese Leute sind nun relativ hilflos. Zum Beispiel der Kanzler, der kann sich solche Entlassungen so gegen Ende seiner Amtszeit, wo er eigentlich auf die Wahl langsam wieder zugeht, überhaupt nicht leisten. Und was macht er? Ja, der fordert dann den Arbeitsplatzerhalt, hat aber auch keinerlei konstruktiven Hinweis, wie das gehen soll. Das ist einfach nur ein Lippenbekenntnis, um irgendetwas gesagt zu haben. Auch Betriebsrat und Gewerkschaft stehen relativ machtlos da. Ja, man hat kein eigenes Druckmittel. Wenn VW nicht wettbewerbsfähig ist, dann gibt es überhaupt keine Arbeitsplätze. Und nun wird man also in die Defensive gedrängt. Anstelle eigentlich geforderter Lohnerhöhungen muss man sehen, wie man die Jobs der Gewerkschaftsmitglieder sichern kann, ohne zu große Reallohnsenkungen hinzunehmen.
Gewerkschaftspolitisch ist das eine Riesenkatastrophe. Circa 35% der 2,1 Millionen IG Metall-Mitglieder gehören zur automobilen Wertschöpfungskette. Wenn VW fällt, droht ein großer Teil des verbliebenen Arbeiterwiderstands hierzulande wegzubrechen. Anders kann man das gar nicht sagen. Das wird für die Kampfkraft der gesamten Arbeiterschaft ein Desaster sein, da die IG Metall einen verhältnismäßig hohen Organisationsgrad hat, ja, so ein Aushängeschild auch ist für Gewerkschaftsarbeit, dafür, wie stark eine Gewerkschaft in der Gesellschaft verankert sein kann, wie wirkmächtig sie ist, wie sehr sie auch gehört wird, wenn sie den Mund aufmacht. Wenn die IG Metall schwächelt, dann dürfte das für den ganzen deutschen Arbeitskampf ein Problem werden und das könnte wiederum weitere soziale Kahlschläge zur Folge haben.
Denn, das muss uns auch klar sein, schlechte Lohnabschlüsse könnten den Gegnern des Sozialstaates neues Futter liefern, und zwar eben jenen Gegnern, die ohnehin schon immer dafür plädieren, Arbeitslose und Erwerbsarme schlechter zu stellen. Diese, in Anführungszeichen, Logik lautet, wenn die Arbeiter weniger verdienen, denn darauf liefe es, stand jetzt ja hinaus, dann müssen sich die Arbeitslosen das auch gefallen lassen, dann müssen die auch damit klarkommen, dass ihnen zum Beispiel bestimmte Maßnahmen gekürzt werden, denn das ist ja das Lohnabstandsgebot, das da gelten muss. Das Lohnabstandsgebot bedeutet ja, dass quasi es einen Abstand geben muss zwischen Menschen, die arbeiten und denen, die arbeitslos sind. Und wenn dann breite Teile der Arbeiterschaft Reallohnverluste hinnehmen müssen, entweder weil sie jetzt wie hier wirklich den Lohn gekürzt bekommen oder weil es in den nächsten Jahren keine Lohnerhöhungen gibt, weil die nicht erkämpft werden, dann heißt das, dass es auch sehr leicht möglich ist, dass Politiker versuchen, bei den Ärmsten der Ärmsten noch weiter zu kürzen. Mhm. Und als wäre diese Lage nicht schon objektiv prekär genug, springen die bürgerlichen Medien jetzt natürlich der Konzernspitze bei und erklären, den hauseigenen Mitarbeitern, denen ging es sowieso schon immer viel zu gut.
Im Stern schrieb der Nachwuchsjournalist Leon Behrendt beispielsweise, seit 1994 wurde kein Mitarbeiter betriebsbedingt gekündigt, egal wie schlecht es dem Konzern auch ging. Diese Regelung will der Vorstand nun kippen. Das wird auch allerhöchste Zeit, könnte man meinen. Steckt Deutschlands wahrscheinlich wichtigstes Unternehmen doch so tief in der Krise wie bisher noch nie. Will Volkswagen überleben, kann es so nicht weitergehen. Betriebsrat, Belegschaft und Gewerkschaft sehen jedoch gerade im Ende der Jobgarantie einen Tabubruch, der sie zu den äußersten Mitteln des Streikrechts greifen lässt. Das Problem, wer bei Volkswagen arbeitet, hat über Jahrzehnte wie die Made im Speck gelebt. Über so Artikel freut sich der Verleger übrigens sehr dann. Ne? Der Verleger ruft vielleicht dann auch, wenn der dritte dieser Art erschienen ist, mal an und sagt, einen talentierten jungen Mann bei Ihnen jetzt in der Redaktion. Freut mich. Ja, das ist, da kann man Karriere machen.
Ja, ich möchte noch eine andere Schlagzeile vorlesen von Zeit Online. Die abgehobene Arbeiterelite. Mitten in der schwersten Krise von VW fordern die Gewerkschaften kräftige Lohnsteigerungen. Das grenzt an Realitätsverweigerung von privilegierten Industriebeschäftigten, schreibt Ruth Fendt. Und da lohnt es sich ganz kurz noch die Bio vorzulesen. Ja, also weil wer spricht hier eigentlich über Privilegien von abgehobenen Beschäftigten? In Genf und Boston ein Master in internationale Beziehungen abgeschlossen, Schwerpunkt internationale Umweltpolitik und Entwicklungsökonomie. Bei der Financial Times Deutschland volontiert, kommentiert und als Korrespondentin von Peking aus über China berichtet. Sich für ein Buch, das hieß Wok'n'Roll, durchs Land gegessen. Zurück in Deutschland die Redaktion von Business Punk geleitet und dann die Chefredaktion von Neon und Nido übernommen. Seit 2019 bei Zeit Online und dort Gründungsmitglied des Ressorts Green. Ja, also das sind die Leute, die in Deutschland den Arbeitern die Leviten lesen, dass es ihnen noch viel zu gut geht. Und um nochmal zu diesem fantastischen Text zurückzukommen, wo es hieß, die VW-Arbeiter würden leben wie die Maden im Speck, ja, also im Stern. Da heißt es dann, überdurchschnittliche Gehälter, Aussicht auf dicke Zusatzzahlungen, der Status quasi unkündbar zu sein. Ein VW-Vertrag ist wie ein Lottoschein mit 6 Richtigen. Kein Wunder.
Also beim Lottoschein mit 6 Richtigen wird man ja dann Millionär. Das ist mir jetzt nicht ersichtlich, wie das funktionieren soll bei VW, wenn man dort am Fließband arbeitet.
Ja, aber gut, vielleicht hat sich diesem Redakteur so eine Frage eh noch nie im Leben gestellt, weil das schon der Vater ein paar Lottoscheine mit 6 Richtigen hatte. Ich weiß es nicht, es geht mich auch nichts an.
Ja, ich befürchte ja, das ist noch nicht mal der Fall. Also ich befürchte einfach, dass sich da am Ende Leute gegenüberstehen und sich publizistisch bekriegen, beziehungsweise die einen schreiben, die anderen müssen arbeiten, die wahrscheinlich ähnlich viel verdienen. Also das ist ja der Witz bei der Sache, dass glaube ich, diese Leute dann oftmals gar nicht so viel finanziell besser gestellt sind, aber sie glauben es zu sein, weil sie ja immerhin für den Stern arbeiten.
Ja, und diesen Lottoschein, da schreibt dann der Autor, kein Wunder, dass niemand so etwas kampflos aufgeben will. Sich jetzt mit Zähnen und Klauen gegen jede Veränderung zu wehren, mag wie ein Akt des Selbsterhalts wirken. Tatsächlich zögert es aber nur hinaus, was längst hätte passieren sollen. Die aufgeblähten Personalstrukturen des Autobauers müssen aufgestochen werden. Dass es dabei knallen wird, scheint nicht mehr vermeidbar zu sein. Und ich, also wirklich, was für eine fantastische Aussage zu sagen, die Personalstrukturen sind aufgebläht. Ja, warum sind die denn so aufgebläht? Die haben Überkapazitäten, weil sie den Anschluss an die Weltspitze verloren haben, wegen Managemententscheidungen. Die sind ja nicht aufgebläht, weil sich da die Arbeiter breit gemacht haben, sondern weil die Führung des Unternehmens es verbockt hat, im 21. Jahrhundert anzukommen.
Ja, warum arbeitet eigentlich der Stern nicht mit der Hälfte der Journalisten? Wird vielleicht auch reichen, kriegt man das Heft auch voll.
Also den Artikel hätte auch ChatGPT schreiben können.
Ja, also da, diese Überkapazität muss man sich auch mal erst leisten. Was sich hier als ökonomische Alternativlosigkeit tarnt, ist eine sehr autoritäre Ansage. Die VW-Arbeiter sollen bitte sehr einzig zeigen, dass es ihnen bislang viel zu gut gegangen ist. In der Tat sind die Löhne überdurchschnittlich. Sie liegen 15% über vergleichbaren Jobs. Ja, das ist gut, da man in der Autoproduktion eh besser verdient als in vielen anderen Berufen, bedeutet das, ein VW-Fließband-Arbeiter verdient im Schnitt 54.000 Euro brutto im Jahr. Dazu kommt dann noch einmal ein Tarifbonus von 5.000 Euro. Damit ist man zwischen 58.000 und 59.000 Euro dabei. Zum Vergleich, ein Durchschnittsgehalt lag laut Handelsblatt zuletzt bei knapp 52.000 Euro in Deutschland. Der Median liegt natürlich noch einmal niedriger, laut Wirtschaftswoche nämlich bei 45.000 Euro.
Und das ist natürlich das starke Diskrepanz, klar. Also Median heißt ja, wenn man Deutschland teilen würde, ja, also man nimmt genau die Person, die in der Einkommenspyramide in der Mitte steht, wie viel verdient die, wenn sie Vollzeit arbeitet, dann sind das in Deutschland 45.000 Euro. Und hier sehen wir nun, gut, da liegt man also nochmal ein Drittel drüber als VW-Fließbandarbeiter, die in Anführungszeichen höher qualifizierten Berufe verdienen natürlich nochmal deutlich mehr. Und jetzt kann man natürlich einerseits sagen, gut, die verdienen wirklich überdurchschnittlich, stimmt natürlich. Nur andersrum ist es ja auch bemerkenswert, dass der Reporter nun erklärt, das sei zu viel. Im Regelfall ist es ja so, dass man als ein Liberaler sich gar nicht das Recht herausnimmt, sowas einzuschätzen. Normalerweise würde man sagen, was der VW-Mitarbeiter wert ist, das ist einfach eine Sache dessen, worauf die sich einigen. Alles andere
macht Anmaßung. Der Markt regelt das.
Der Markt regelt das.
Die Autoindustrie als so wichtig empfunden wird, die Arbeit dort als so wichtig empfunden wird, dann gibt es entsprechend ein hohes Gehalt. Zudem kann man ja auch sagen, wieso sind die anderen Gehälter so niedrig? Warum ist das Medianeinkommen nicht deutlich höher? Wäre ja auch noch eine Frage, die wollen wir hier gar nicht aufwerfen.
Genau, aber da würden die ja normalerweise sagen, ja, aber das stellt sich halt ein, da gibt es gar keine Gerechtigkeit, sondern die Leute bekommen halt, was sie bekommen, weil da sieht man, wie produktiv die sind. Und irgendwie zu sagen, ein Lohn sei zu hoch oder niedrig oder so, das ist alles Anmaßung von Wissen. Ja, einfach was der Markt macht, hat erstmal recht. Interessant ist ja, dass das hier nicht passiert. Ne? Also hier sagt man dann auf einmal, nee, so geht das überhaupt nicht. Die Arbeiter kriegen den Hals nicht voll. Die sollen jetzt bitte realistisch werden und verzichten. Und auch zum Beispiel die Jobsicherheit, was ja einfach nur ökonomische Planungssicherheit bedeutet, ist für diesen Autoren bereits ein Privileg, an das man sich gefälligst nicht gewöhnen sollte. Ja, also dass es bei der nun nötigen Umstrukturierung knallt, wie es im Text heißt, das ist einfach unvermeidbar. Ja, die Jobsicherheit, die ist dann halt leider mal weg. Also ich meine, Das ist ja vollkommen verrückt, sowas zu sagen. Also das sind ja Menschen, bei denen hängt ja zum Beispiel auch eine Immobilie auf Pump dran. Die haben über Kredit sich ein Eigenheim finanziert. Die wollen da ihr kleines Glück quasi im privaten Raum haben. Das ist ja einfach weg, wenn der Job wegfällt. Und da sagt man denen einfach, ja, deal with it. So geht's zu in der Marktwirtschaft. Da würde ich ehrlich sagen, das ist eine schlechte Werbung für die Marktwirtschaft. Also dass man als Arbeiter nicht sicher sein kann, ob man in ein paar Jahren noch da wohnt, wo man jetzt gerade lebt und wo man gerne lebt, ist wirklich kein gutes Argument für dieses Wirtschaften. Aber naja, aber das ist natürlich perfide ehrlich, wie hier kommuniziert wird. Hier wird eine ganz klare Ansage gemacht, nämlich, dass das größte Versprechen der Bundesrepublik einfach beerdigt gehört. Die sogenannte soziale Marktwirtschaft, die trat ja eins mit dem Versprechen an, dass jeder, der hart arbeitet, einen bescheidenen Wohlstand erlangen kann. Auto, Waschmaschine, vielleicht sogar Wohneigentum. Und für einige Generationen hat das dank hoher Produktivitätssteigerungen ja auch recht gut funktioniert, wenngleich die Verteilung weiterhin sehr ungleich war.
Diese Zeit ist nun vorbei. In einer globalisierten Welt mit wenig Wachstum und ohne sozialistischen Systemgegner gibt es keinen Grund mehr für den Staat und seine Unternehmen, Rücksicht auf die Arbeiterschaft zu nehmen. Wer nun überhaupt noch einen Brotherrn haben will, der muss auch mal 10% Lohnverlust einstecken. Und noch dazu fordern die VW-Chefs ja 2 Folgejahre ohne Lohnerhöhung. Das kann also auf gut und gerne 15% Reallohnverlust hinauslaufen. VW ist Deutschlands wichtigstes Unternehmen. Es ist so mächtig geworden, dass es unzählige Konkurrenten, nein, nicht unzählige, aber viele Konkurrenten auf dem Automobilmarkt aufkaufen konnte. Vom günstigen Kleinwagenhersteller bis dann zur Luxuskarosserie. Und eigentlich ist das doch ein alarmierender Weckruf. Wenn selbst VW derart kriselt, ist das dann nicht ein besonders krasses Symptom einer viel größeren Krise, die sich überall bemerkbar macht? Manche sagen dazu Deindustrialisierung, aber ich glaube, man kann da sehr allgemein bleiben und sagen, es ist eine tiefgreifende strukturelle Krise in der deutschen Wirtschaftspolitik. Es ist eine Krise, die jetzt gerade bei so einem Big Player den Anfang nimmt, also die hat schon ihren Anfang genommen, aber die jetzt da sich so besonders deutlich zeigt und die uns doch eigentlich an einen Punkt führt, wo man tatsächlich damit rechnen könnte, dass das jetzt über Jahre so weitergeht und weitere so große Flaggschiffe der deutschen Industrie sehr geschmälert werden.
Genau, und das heißt dann natürlich auch, dass Jobs wegfallen, dass Einkommen wegfällt, dass es weitere ökonomische Krise bedeutet. Lars Weißbrot, der fragte ja auf Twitter, und das ist natürlich erstmal eine berechtigte Frage, der fragte ja so, gut, aber wenn dann quasi woanders die Autos ja viel günstiger hergestellt werden, ist es dann nicht eigentlich so, dass das auch wieder einen Vorteil für den deutschen Konsumenten hat? Ja, also ja. Nur das Problem ist natürlich folgendes, es bietet sich ja keine Alternative an. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, da ist jetzt gerade eine andere Industrie im Werden, die könnte das dann ersetzen, die könnte diese Jobverluste quasi auffangen, sondern da würden dann einfach hunderttausende Menschen gegebenenfalls entstehen, die sich marktwirtschaftlich nicht nutzbar einplanen lassen in Deutschland. Und das heißt, das werden dann gegebenenfalls sogar richtige Sozialfälle und das kann man nicht kompensieren, indem man sagt, ja gut, aber dafür wird dann für den deutschen Konsumenten irgendwie der Wagen aus China günstiger. Das kann das einfach nicht auffangen. Das sehen wir überall in der Welt, dass ganz viele Menschen, die eigentlich arbeiten könnten, sobald sie in diesem Land, aus welchem Grund auch immer, sich nicht nutzen lassen fürs Kapital, dass die dann einfach komplett arbeitslos bleiben und richtig pauperisiert werden. Und jetzt wollen wir nicht den Teufel zu sehr an der Wand malen, aber ist es schon so, dass so ein Abstiegsszenario möglich ist? Also man hat ja einfach erlebt in der Geschichte, dass es ökonomisch potente Nationen gibt, die dann absteigen, wie zum Beispiel Argentinien. Da versucht jetzt Milei mit Schocktherapie das Land wieder auf Vordermann zu bringen, aber die sind einfach, würde ich behaupten, so abgehängt im internationalen Maßstab, dass da jetzt auch keine Jahrzehnte zu späte Schocktherapie noch irgendwas bringen kann. Und von daher, das ist sehr, 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 sehr heikel gerade. Jetzt ist die Frage, wie soll auf diese Krise geantwortet werden? Wir hatten ja vorhin Böwe und Schulten schon vernommen, die geschrieben haben über die Krise von VW, aber auch über Gewerkschaftspolitik. Und die haben so eine progressive Vision davon, wie es im besten Fall laufen sollte. Die schreiben nämlich, eine kohärente Transformationspolitik müsste in dieser Situation eigentlich steuern, den Akteuren Planungssicherheit geben, durch Subventionen, Investitionen in noch nicht profitable Zukunftstechnologien leiten, aber auch sicherstellen, dass die späteren Gewinne nicht an Aktionäre ausgezahlt, sondern reinvestiert werden. Auf diese Weise ließen sich auch aus ökologischer oder gewerkschaftlicher Sicht wünschenswerte Ziele auf die Agenda setzen, sei es die Stärkung der Mitbestimmung oder der Ausbau einer europäischen Schienenfahrzeugindustrie, die Förderung kleinerer Fahrzeugflotten oder öffentlicher und nicht privat organisierter Sharing-Dienste. Da wird also quasi die Bedingung dran geknüpft, der Staat investiert mit, der rettet vielleicht auch Unternehmen, aber dafür erhält er im Gegenzug auch Anteile. Das heißt also, dass nicht der Staat, also nicht, dass nicht in Anführungszeichen die Gesellschaft das Unternehmen rettet und dann kommt das wieder den Aktionären zugute, sondern dass der Staat auch Mitspracherechte bekommt. Das ist jetzt zum Beispiel was, was Ina Schwertner jetzt als neue Linksparteichefin auch sehr stark macht, als Forderung an die Politik.
Nichts dergleichen bahnt sich an. Blicken wir auf einen der renommiertesten Ökonomen des Landes, Clemens Fuest. Er hat im Handelsblatt sich interviewen lassen und wird da gefragt, wie das denn ist mit der Rücknahme des Verbrennerverbots. Würde das denn nicht die Glaubwürdigkeit untergraben, wenn man jetzt plötzlich sagt, naja, die sollen mal doch noch weiter produzieren als vorher gedacht? Fuest antwortet, das stimmt, dieses Problem will ich auch gar nicht bestreiten. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass das der geringere Schaden wäre, als das Verbrennerverbot einfach weiterlaufen zu lassen. Es würde uns Zustände wie in Kuba bescheren. 2035 würde es zum Havanna-Effekt kommen. Ganz kurzer Exkurs, Havanna-Effekt meint, dass Kuba ja unter US-Embargo stand in den 60er Jahren und so konnten auch nicht die Autos importiert werden und folglich fuhr man dann in Kuba mit Oldtimern durch die Gegend, bis man dann irgendwann wieder Autos kaufen konnte. Wie meint das jetzt Fuest? Er sagt, Neuzulassungen von Verbrennern wären plötzlich verboten, aber Teil der Flotte in Deutschland würden immer noch 40 Millionen bestehende Verbrenner sein. Viele Besitzerinnen und Besitzer werden in dem Wissen, dass sie keinen neuen Verbrenner mehr bekommen, ihr Auto pflegen und bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag weiterfahren. Für das Klima ist das schlimmer als die Weiterzulassung neuer Verbrenner. Es wäre viel besser, auf unsinnige Verbote zu verzichten und stattdessen mehr Kapazitäten in Möglichkeiten zu stecken, jene Verbrenner klimafreundlicher zu betreiben. Hier ist also diese Idee, dass man klimafreundliche Verbrenner oder ja hinbekommt, also wesentlich klimafreundlichere Verbrenner. Das sehen wir, dass die auch etwas klimafreundlicher geworden sind, aber wir wissen ja durch die Zahlen auch, dass das nicht ausreicht. Ich weiß nicht, auf welche klimafreundlichen Verbrenner Fuß da wartet und dass er jetzt dieses Verbot vor allem kippen will, damit hier im heimischen Markt und im europäischen Markt man nicht folgendes Szenario hat. 2035 ist das Verbot. Die Leute kaufen sich dann nochmal einen Verbrenner, decken sich quasi mit einem Auto ein, fahren das dann aber Ewigkeiten weiter. Das heißt, dann hat die deutsche Autoindustrie keinen Absatz mehr, weil die Leute ewig lange ihren Verbrenner noch fahren und nicht willens sind, umzusteigen auf die E-Mobilität. Und deswegen sagt er jetzt einfach, wir fahren weiter Verbrenner. Den optimieren wir, sodass die Verbrenner immer noch auch danach gefragt werden und dass das immer noch so ist, dass die Deutschen alle 2-3 Jahre sich Gedanken machen, ob sie ein neues Auto brauchen.
Es ist eigentlich die komplette Absage an E-Auto-Produktion in Deutschland. Also es sagt ja eigentlich wirklich aus, in Deutschland wird kein E-Auto gefahren werden. Es wird immer weiter der Verbrennermotor dominieren und Deutschland wird auch nicht mehr hinterherkommen mit den E-Auto-Entwicklungen in China. Also soll man doch bitte jetzt drauf pfeifen.
Und das Schlimme ist ja, dass das in gewisser Weise wirtschaftlich logisch ist. Also das ist ja das wirklich Schlimme daran. Denn es ist ja so, dass ganz viele Autokonzerne und nicht nur chinesische umstellen auf E-Mobilität. Also beispielsweise Jaguar ist jetzt in Deutschland nicht so weit verbreitet, aber wird auch gefahren. Jaguar ist ja etwa so teuer wie ein BMW. Also es ist nicht das absolute Luxusauto, es ist das der obere Mittelklassewagen. Und die haben im Mai den letzten Verbrenner produziert. Gibt es jetzt einfach nicht mehr. Alles wird jetzt umgestellt auf E-Mobilität. Das ist jetzt dort Programm. Und dem werden ja auch noch weitere folgen und sind dem schon gefolgt. Wenn man jetzt sagt, okay, da gibt es auch gar keine Verbrenner mehr und aus China sowieso nicht, dann kann man sagen, also hier gibt es noch den Verbrenner, hier kann man den noch fahren, hier ist ja eh alles ein bisschen anders, hier kann man auch so schnell fahren, wie man will, hier gibt es auch kein Tempolimit und dann macht man da so ein Disneyland für den Verbrenner aus Deutschland oder Europa, muss man dann, glaube ich, schon dann das ausweiten und das ist dann etwas, dass man sagt, die anderen Märkte sind eh verloren, also machen wir das jetzt nur noch auf dem heimischen Markt und passt ja auch an sich ganz gut zu dieser protektionistischen Linie, die von der EU gefahren wird.
Genau, aber ich sag mal so, also selbst wenn man die ganzen Zölle draufrechnet, sind ja bereits jetzt eigentlich dann schon chinesische E-Autos günstiger, nicht nur als deutsche E-Autos, sondern auch als viele Verbrenner beispielsweise. Und jetzt ist ja dann schon die Frage, wenn diese Entwicklung so langfristig weitergeht, warum sollte irgendwer das mitmachen? Also es ist ganz komisch. Man hat eigentlich so den Eindruck, dass hier Fuchs Vorgänger Hans-Werner Sinn spricht. Der hat ja auch immer gesagt, eigentlich alles, was man an Klimaschutzpolitik betreibt, das wird nur zu noch größeren Klimaverwerfungen führen. Also lässt man es lieber gleich bleiben. Höchstens darf am CO2-Preis rumgeschraubt werden. Das war ja oftmals so die Idee dahinter, alles über einen Preismechanismus. Und jetzt will Fuchs das Verbrennerverbot ab 2035 kippen, um die deutsche Autoindustrie zu retten, während auf dem wichtigsten Absatzmarkt für deutsche Autos schon längst niemand mehr an die Zukunft des Verbrenners glaubt. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Also China ist, also Deutschland ist ein Exportland, ja, war mal Exportweltmeister, mittlerweile immerhin noch auf Rang 3. Komplett abhängig von China, also locker viermal so viele Autos werden nach China exportiert, wie in ganz Europa verkauft werden. Das ist einfach kompletter Wahnsinn. Also zu glauben, hier geht es nochmal darum, den Verbrenner zu revitalisieren. Man hat den Eindruck, da hat sich jemand eigentlich damit abgefunden, dass VW und die deutsche Autoindustrie hinterherhinken, dass sie das niemals einholen werden. Und jetzt sagt Fuchs dann quasi, gut, dann lass uns doch nochmal 10 bunte Jahre machen, wo nochmal weiter Profite gemacht werden. Und dann wird wahrscheinlich wirklich alles untergehen, aber dann hat man wenigstens noch 10 Jahre die Arbeitsplätze gesichert. Also das ist so ein bisschen der Eindruck. Also anders kann ich mir das mittlerweile alles nicht mehr erklären. Wahrscheinlich wäre es in Wahrheit vernünftiger zu sagen, liebe Chinesen, kommt doch mal bitte her und wir machen ein Joint Venture draus und hier in Deutschland werden dann auch mit eurer Technologie tolle E-Autos produziert. Wahrscheinlich wäre das klüger, aber das
wie man das mit Tesla machen will. Also Tesla
das können diese Leute nicht machen.
Aber Tesla wird dann hier angesiedelt und an dem Beispiel Tesla kann man aber ganz gut sehen, das ist ja durchaus bei Leuten, die jetzt, ich will es mir mal einfach machen, die nicht woke und links sind, trotzdem die E-Mobilität eine Rolle spielen kann. Ja, also Tesla ist jetzt nicht das Unternehmen für die Woken und Linken. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wenn wir an Elon Musk denken.
Ich glaube,
auch vielen Woken
und Linken, ich glaube, die fahren doch trotzdem dann Tesla, wenn sie es sich leisten können. Oder
genau, ich will nur,
ist so wichtig, was Elon Musk sagt.
Nein, ich will nur, ja, das gibt es ja gerade so einen gewissen Protest bei LinkedIn, dass Unternehmen oder auch einzelne Leute sagen, ich kaufe keinen Tesla mehr oder ich habe meinen Tesla verkauft, ich will mit Elon Musk nichts mehr zu tun haben. Nein, was ich damit sagen will, ist, momentan in Deutschland hat man den Eindruck, es gibt einen Kulturkampf. Auf der konservativ-rechten Seite sind die Verbrenner-Anhänger und auf der linksliberalen Seite sind die, die für die E-Mobilität sind. Wenn man sich das aber global ansieht, dann stimmt das gar nicht, dieser Kulturkampf, sondern es gibt sehr viele Leute, die konservativ sind und trotzdem E-Mobilität gut finden. Und deswegen, glaube ich, ist gerade so eine Idee da, dass man das wohl hier eh nicht durchsetzen kann, weil E-Mobilität, wer E-Mobilität will, der wählt bestimmt die Grünen oder sowas, ja, und dann hat man direkt so ein Kulturkampfthema daraus gemacht. Das ist ja in der Presse auch sehr deutlich so immer zu lesen. Und da würde ich sagen, das stimmt ja gar nicht. Also es hat ja gar nichts mit der Realität zu tun. Eigentlich ist ja Elon Musk jemand, der sehr früh gesagt hat, hier, das ist die Transformation, die ich anbieten kann. So könnte man es machen. Und da hat er ja auch tatsächlich große Innovationen in Gang gesetzt.
Was also denk doch, denk doch mal daran, dass wie Elon Musk auf die Bühne gerufen wurde bei dem Wahlkampfauftritt von Donald Trump vor wenigen Tagen. Da wurde gesagt, er sei the greatest capitalist in the history of America.
Ja.
Also das muss man sich mal vorstellen. Also wir haben hier Republikaner, also den rechtesten Rand der Republikaner, und die sagen, dieser Mann mit seinen E-Autos ist der größte Kapitalist in der amerikanischen Geschichte.
Ja, ganz genau.
Also, also da sieht man ja keinerlei Kulturkampf.
Ja, diesen Konflikt gibt es da eigentlich gar nicht. Als wäre das nicht alles schon schlimm genug, kommt jetzt auch noch Christian Lindner daher und erklärt in seinem neuen Brandbrief, dass Deutschland eine weitere neoliberale Wende braucht. So beklagt er das geringe Arbeitsvolumen. Da heißt es, mit dem Austritt vieler Babyboomer aus der Erwerbstätigkeit beschleunigt sich der demografische Wandel bei zugleich einer im internationalen Vergleich niedrigen Zahl an effektiven Arbeitsstunden je Beschäftigtem und Jahr. Nicht zuletzt wegen geschwächter Arbeitsanreize verschärft dies den bereits spürbaren Mangel an Fach- und Arbeitskräften und belastet die sozialen Sicherungssysteme. Es ist bezeichnend für den aktuellen Diskurs, ne, dass nur über drakonische Maßnahmen gesprochen wird, wie mehr gearbeitet werden kann. Das sieht man
Arbeitsanreize, Wolfgang. Arbeitsanreize, ja, nennt man das.
Das sieht man dann auch an den Debatten jetzt um Krankheitstage. Also wochenlang wurde nun diskutiert, ob man nicht den Deutschen die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall streichen sollte, sodass sie dann wie in den USA auch mit Grippe ins Büro gehen. Ansonsten gibt es keinerlei Vorschläge, wie man durch bessere staatliche Organisation mehr Arbeit ermöglichen kann. Was ist denn mit besserer Betreuung von Kindern und Alten, sodass zum Beispiel Frauen, die in der Teilzeit feststecken, in ihrem Beruf sich voll einbringen können? Darüber könnte man ja reden. Das würde ja die Produktivität enorm steigern. All das wären Programme, die erst einmal Kosten verursachen, sicherlich, aber langfristig würde sich das volkswirtschaftlich rechnen. Nichts dergleichen finden wir bei Lindner.
Ja. Überhaupt keinerlei solche progressiven Ideen sind bei diesem Mann natürlich möglich. Und was macht er dann? Er beklagt, und das ist jetzt kein Witz, also wer jetzt gerade irgendwie was trinkt oder so, schnell runterschlucken, sonst spuckt ihr es gleich aus vor Lachen. Er beklagt unironisch den hohen Investitionsstau. Und
ach so.
Zwar schreibt er, ja, Christian Lindner beklagt, dass zu wenig investiert wurde. Er sagt, im vergangenen Jahrzehnt hat Deutschland trotz günstiger makroökonomischer Faktoren, Zins und Wachstum, bestehende staatliche Investitionsmöglichkeiten ausgeschlagen. In der Folge wurden Infrastruktur, Digitalisierung und Bundeswehr unterfinanziert. Notwendige Erhaltungs- und Modernisierungsinvestitionen wurden vielmehr für die Ausdehnung des Wohlfahrtsstaates zurückgestellt. Ja. Hier werden wir aufgeklärt, dass Deutschland trotz historisch niedriger Zinsen nicht investiert hat. Das lag einzig und allein am Sozialstaat. Das lag auf gar keinen Fall an der schwarzen Null, an der Schuldenbremse und schon mal gar nicht an Christian Lindner. Also auf gar keinen Fall kann man sowas behaupten. Das Tollste ist ja, dass man in seinem Papier auch wirklich die Grafik hat. Da steht dann, wie viel wurde 2015 für Soziales ausgegeben zum Beispiel und wie viel im Jahr 2023, glaube ich, ist dann der Vergleichsmaßstab. Und da sieht man sogar, dass der Anteil gesunken ist.
Ja, also sehr amüsant, ja.
Gut, klar, 2015 kamen auch viele Flüchtlinge. Das wird vielleicht auch dann ein Grund dafür gewesen sein. Aber trotzdem ist es ja interessant, dass der ausgerechnet diese Zahlen sich dann nimmt, die das nun wirklich gar nicht zeigen.
Ja, es kommt noch besser. Lindner beklagt, Zitat, die Fragmentierung der Weltwirtschaft. Geoökonomische Faktoren und protektionistische Reaktionen belasten die tief in die Weltwirtschaft integrierte deutsche Volkswirtschaft überproportional. Ja, da würde ich erstmal sagen, schreib das doch mal Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die doch am liebsten morgen mit dem Säbel gegen China losziehen würde. Auch hier sind EU und Ampel mit ihrer Anti-China-Politik natürlich gänzlich unschuldig. Ja, also, dass wir hier Zölle erheben wollen und Protektionismus machen, kein Wort davon. Und wenn das nicht alles so peinlich wäre, also man hält es doch gar nicht mehr aus. Deutschland lobt, Lindner lobt Deutschland dafür, dass Deutschland Stabilitätsanker der Eurozone ist. Dabei wissen wir ja, was mit dieser Stabilität gemeint ist. Es meint Nullwachstum. Und ansonsten ist ja festzuhalten, dass ein Großteil der EU-Staaten Deutschland derzeit outperformt, aber auch höher verschuldet ist. Das wollen wir nicht verschweigen. Nur in 5 Ländern der EU sieht es schlechter aus als hierzulande.
Ja, also so gesehen stimmt es dann ja auch schon mit der Stabilität. Ja, Deutschland wächst nicht, Deutschland bleibt stabil.
Das in seinem Sinne bewegt sich.
Ja, nichts bewegt sich, genau. Und die Kur besteht natürlich in Steuersenkungen für die Reichen und die Unternehmen. Die Wettbewerbsfähigkeit muss wiederhergestellt werden, natürlich durch Senkung von Soli und Körperschaftssteuer, was natürlich bedeutet, Topverdiener und Unternehmen werden weitere Steuererlasse bekommen. Das soll das Wachstum ankurbeln, das ist natürlich völliger Unsinn. Wir wissen, wer viel Geld hat, der spart auch viel. Ja, also wer ein extrem hohes Einkommen hat, der hat eine sehr hohe Sparrate. Dass der jetzt zum Beispiel einen Soli gestrichen bekommt, heißt ja nicht, dass er mehr konsumiert und die Wirtschaft ankurbelt. Es heißt ja einfach nur, dass er mehr spart, vielleicht mehr in Aktien steckt, was dann vielleicht irgendwie im Ausland investiert wird. Ich meine, ist ja alles schön und gut, aber davon hat jetzt die deutsche Wirtschaft keinen Wachstumsimpuls, also überhaupt gar nicht. Genauso mit den Unternehmenssteuersenkungen. Das wird, wenn überhaupt, dann dazu führen, dass große Unternehmen noch weitere Cashreserven haben werden, auf denen sie ohnehin schon hocken. Außerdem will Lindner natürlich im Sozialstaat sparen, indem arme Menschen nicht mehr die Wohnung bezahlt bekommen, vollständig, sondern nur noch eine Pauschale erhalten. Das soll Geld sparen. Und dazu erklärte er kürzlich, dann können die Leistungsempfänger entscheiden, ob sie eine kleinere Wohnung beziehen und wie sie heizen. Ja, wunderbar. Ja. Also das ist natürlich brutalster Zynismus. In vielen deutschen Städten ist ja eine Wohnung mit einem alten Mietvertrag günstiger als der Umzug in eine nächst kleinere Wohnung. Ja. Und noch dazu gilt, wer Sozialhilfe empfängt, der hat es noch dazu schwer, auch nur zu einem Besichtigungstermin eingeladen zu werden. Und auch als Vermieter, wenn man sich dann vorstellt, gut, entweder ich bekomme jetzt direkt vom Amt das Geld überwiesen, dann ist es sicher, oder der Sozialhilfeempfänger, der ja kaum Geld hat, bekommt das als Pauschale ausgezahlt und dann muss ich gucken, wie ich von ihm an dieses Geld komme, ist ja vollkommen klar, da stehen diese armen Menschen vollkommen chancenlos da. Es wäre in Wahrheit einfach nur eine Möglichkeit für Vermieter, Bestandskunden rauszuwerfen und die Miete endlich weiter zu erhöhen, die quasi seit Abschluss des Mietvertrages stagniert ist. Und das ist selbst für Christian Lindner eine widerwärtige Forderung. Es ist eigentlich die Forderung nach Massenobdachlosigkeit oder heißt dann, dass die Menschen umziehen müssen. Also dass man dann irgendwie sagt, ja gut, in Hoyerswerda kann man ja auch günstig wohnen, dann geht doch dahin. Also Miriam Vollmer, die tollste Juristin Twitters, die hat ja auch gepostet, das ist doch so. Also wenn Studenten umziehen, dann ändert sich auch das soziale Umfeld. Und so ist das jetzt auch. Ja, wenn man bislang in Berlin gewohnt hat und dann geht es in eine langsam ausblutende ostdeutsche Stadt, weil da die Mieten noch günstig sind, da muss man halt mit klarkommen mit dem neuen Umfeld.
Wenn's Adlon ausgebucht ist, muss man ins Ritz-Carlton, das ist so. Das deutsche Wohlstandsmodell scheint endgültig auf ein Ende zuzusteuern. Alle, bis auf die Reichen, dürfen den Gürtel enger schnallen und keinerlei Erwartungen an die Politik richten, außer vielleicht, dass Flüchtlinge und Langzeitarbeitslose noch stärker schikaniert werden. Einziger Silberstreif am Horizont, dass die FDP bei Neuwahlen endlich unter die 5%-Hürde fällt. Aber wir wissen auch, wer dann das Zepter übernimmt. Man braucht dann nämlich keinen Christian Lindner mehr. Man hat dann Friedrich Merz, der macht das alles in Personalunion. Ja, ganz kurz will ich noch darauf hinweisen, dass ich am 17. November in Frankfurt im Filmmuseum bei einer Podiumsdiskussion zu erleben bin.
Genau. Und wer jetzt etwas bessere Laune bekommen will nach dieser etwas pessimistischen Folge, der kann, wie gesagt, den Podcast von Lenzi und mir hören, Das gute Leben mit Lenzi und Ole. Da geht es auch in der ersten Folge um Autos, aber auch vielmehr um die Frage, wie man den Verkehr anders organisieren könnte, besser organisieren könnte.
Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!